Geniessen den Teaser noch ein bisschen. Das Jahr neigt sich am Ende entgegen und heute ist grosser Drehtag für das neue Jahresthema. Es sind etwa 3 grosse Autos voll Leute sind unterwegs und sind am Drehen heute. Erlöse uns von dem Bösen, um das Thema geht es heute Morgen. Erlöse uns von dem Bösen. Letzten Mittwoch ist Halloween gefeiert worden. Im Nachrichtenportal Watson findet sich ein Bericht, dass Freikirchler den Kind in Zürich durch ein Flyer das Fest vermisst haben. Dort drin wird gewarnt, dass das Fest von der Dunkelheit den Einstieg in die Welt vom Okkultismus und Satanismus sei. In der Abhandlung kommt dann später eine Freikirchenexpertin von Infosekta zu Wort. Und sie sagt, der evangelikale Glaube basiert auf einer schematischen Vorstellung von Gut und Böse, auf einem Kampf zwischen Gott und Satan. Satan sagt für evangelikale Gläubige, ich habe das Wort überhaupt nicht gerne als evangelikal, aber es wird gebraucht. Es ist eigentlich so ein bisschen, es wird gebraucht auch für einen Freikirchler, und das sind die Evangelikalen. Satan sei für evangelikale Gläubige nicht nur eine Metapher für das Böse, sondern eine real existierende dunkle Macht. Evangelikale Gläubige können es nicht spielerisch sehen, Halloween und so, für sie ist es bedrohlich ernst. Ich bin erstaunt, wie viele Leute sich Experten nennen und wie undifferenziert, dass das Bild auch überkommt. Gut, es ist so dargestellt worden, ich weiß nicht genau, ob sie das so gesagt hat. Ich finde es sehr undifferenziert und ich bin froh, dass wir das Buch Hiob haben, wo ich glaube, wir kommen ein wesentlich differenzierteres Bild über vom Bösen. Und die Frage, ob Satan wirklich gibt oder nur eine Metapher für das Böse ist, das ist eine Frage, die wir heute Morgen auch wieder klären. Der C.S. Lewis sagt, es gibt 2 Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Das ist das, was die Expertin macht. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Die Geschichte vom Hiob soll uns helfen, eine biblische Grundlage zu dem Thema zu finden, ohne dass wir auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Der Hiob war kein Israelit, er war kein Jude. Er muss durch eine Offenbarung die monotheistische Religion der Juden und damit auch ihren Gott, den Jahwe, kennengelernt haben. Denn im Mittleren Osten haben sich die Götzen nur so dummelt. Es wimmelt von Ascheren, von Astarten, von Baal und Moloch. Und über den Mann heisst es, über den Hiob, er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig. Und sein Lebenswandel war untadelig. Hiob hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsengespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Also hat dort mal schon Farblisten von den Reichen gegeben und der ist da zu oberst gewesen. Und dann, Juliana hat uns schon ein bisschen reingenommen, ist das Unfassbare, die Tragödie passiert. In der kürzester Zeit hat er seinen ganzen Besitz verloren. Und alle seine 10 Kinder. Ein solches Leid, ich glaube, können wir uns alle nicht annähernd vorstellen, was das bedeutet hat. Dabei ist doch der Hiob ein so grosses Vorbild gewesen, er war gottesfürchtig. Wir alle würden doch sagen, der hat es ja überhaupt nicht verdient. Er sicher nicht. Und wie wenn das nicht schon unfassbar genug wäre, ist der Hiob von Kopf bis Fuß mit ekelerregenden Geschwüren heimgesucht worden. Und das Resultat, daraufhin hat sich der Hiob in die Tasche gesetzt und hat sich mit Tonscherben gekratzt. Man muss sich das Bild mal vorstellen, ein Häufchen Elend. Er sitzt in der Asche und kratzt sich mit Tonscherben, wie sie so beißt die Krankheit, die er hat. Unfassbar, in was für einem Elend, dass sich der Hiob da wieder findet. Und ich bin froh, dass die Geschichte in der Bibel steht, weil wir in unserem Elend, das wir manchmal auch haben, wir sind immer noch irgendwo in einem... Ich glaube, ein bisschen besser geht es meistens noch. Die Frage kommt natürlich auf, ist so ein Leben überhaupt noch lebenswert? Was würdest du machen, wenn dir das passieren würde? Abschliessen. Geh. Der Hiob steht vor einem Scherbenhaufen. Das Buch Hiob ist ein literarisches Kunstwerk und tut uns einen riesigen Gefallen. Es öffnet nämlich ein Fenster in die unsichtbare Welt. Aber wir müssen uns bewusst sein, der Hiob hätte die nicht gehabt. Und wir, wenn wir in unserem Elend sitzen, in der Esche, dann haben wir den Durchblick manchmal eben auch nicht. Und das ist das Problem. Und dort steht nämlich, wenn wir den Durchblick und wir rüberkommen, heißt es, eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Es ist da von den Gottessöhnen gedreht, wird da mit Engel übersetzt. Es geht davon aus, dass die Gottessöhne, dass das Engel war, aber ist auch eine offene Frage. Manchmal kommt es eine Frage auf, woher kommt überhaupt das Böse, wer hat das Böse erschaffen, woher kommt der Teufel und so weiter. Und die Frage, die wird uns da nicht geklärt. Sowieso die Frage, woher die böse Macht kommt, findet im biblischen Zeugnis wenig Beachtung. Die Vorstellung, dass es sich dabei um einen hochmütigen, gefallenen Engel Gottes handelt, öffnet eine Spur, aber es ist nur eine von vier Theorien. Bekannte Theorien. Ausführlicher, und das scheint für die Bibel interessanter zu sein, wird die Überwindung und die Sende vom Bösen beleuchtet. Besonders in der Offenbarung von Johannes. Klar ist uns allen, dass Gott den Menschen als Ebenbild geschaffen hat und mit ihm eine echte Beziehung will. Und eine echte Beziehung, die immer auch die Option offen behalten vom Nein. Eine echte Beziehung kann man nicht erzwingen. Und ich glaube, in dem liegt ganz viel Potenzial natürlich auch für das Böse. Und vielleicht ist das Böse einfach da, dass der Mensch nicht mit Gott leben will, unabhängig von Gott, sie autonom sein. Mit allen Mitteln versucht der Teufel, den Menschen die Beziehung zu Gott madig zu machen. Sein Name ist Programm. Er ist der Durcheinanderbringer, der Verkläger, der Versucher, der Lügner und Mörder. Aber, wenn wir den Text ernst nehmen, merken wir auch, es ist tatsächlich ein Wesen, es ist eine Person. Es ist nicht einfach eine Metapher für das Böse, sondern es ist eine Person. Es ist das biblische Zeugnis. Aber nicht wie im Mittelalter treten da mit Pferdefuß, Hörner und Gabeln auf, sondern oft halt auf eine sehr subtile Art und Weise. So, dass man sicher nicht gerade erkennt. Typisch Satan, er erscheint mit den Engeln. Zusammen mit den Engeln. Im Zuge der Engel kommt er da zu Gott. Und der Paulus sagt viel später, selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Sozusagen getarnt. Es wäre ja einfach, oder, wenn der Teufel so offensichtlich wäre, auftreten, auch in der heutigen Welt, oder? Dass jeder gleich merkt, das ist jetzt ein Teufel. So funktioniert es eben nicht. Er ist ein Schleimer und versucht, die Menschen zu täuschen. Der Luther hat vom Affe Gottes geredet. Und vorzugshalber erscheint er als Wolf im Schafspelz. Dass der Satan mit Gott über den Hiob verhandeln kann, lässt vermutlich zu, dass es auf dieser Welt einen Dualismus könnte geben. Zwischen Gut und Böse. Das ist das, was die Expertin auch gesagt hat. Das ist das, was Freikirchler glauben, oder? So ein Zweikampf, ein Dualismus zwischen Gut und Böse. Gott würde dann die gute Hälfte repräsentieren und Satan die schlechte Hälfte. Aber dem ist nicht so. Da irrt sie sich gewaltig. Die Bibel bekennt klar den Sieg von Jesus über die Macht, vom Tod und von Satan. Aber ebenso eindeutig wird auch von unterschiedlichen Manifestationen und Machtebenen vom Bösen ausgegangen. Also es ist nicht ein Zweikampf, der irgendwo mal irgendwann noch entschieden werden sollte, sondern es ist eigentlich längstens klar. Es ist nicht nebenan kein Dualismus, sondern Gott ist der Herr. Der Herr ist Herr über die Welt. Aber wir müssen konstatieren, der Satan hat Spielraum, hat einen gewissen Spielraum, hat er. Und ich glaube, das sieht man nicht nur in der Bibel, ich glaube, das sieht man auch, wenn man in die Welt hineinschaut. Es gibt ganz viele Beispiele. Ich denke, dass der Mann zum Beispiel in Pittsburgh die Synagoge da den Amoklauf gemacht hat, die 11 Leute oder wie viel auch immer tötet, das ist eine Fratze vom Teufel. Der Einfluss von Satan auf dieser Welt ist nicht zu unterschätzen. Er führt sich wie ein Gott von dieser Welt auf. Ist aber kein Alternativmodell zu dem einen lebendigen Gott. Hey, das tut mir ganz wichtig, dass man das erkennt. Dort, am allerersten Mal, wo die Menschen sich entschieden haben, ganz am Anfang von der Menschheit autonom von Gott zu leben, aus dieser Versuchung erlegen sind, in Abhängigkeit von Gott zu bleiben, aus autonom hat Satan Spielraum auf dieser Welt bekommen. Und er wird Fürst von dieser Welt genannt. Und seit damals betreibt der Teufel seine Scharmützel auf dieser Welt. Zwar tut er nichts Konstruktives, aber viel intelligenten Unfug. Aber wenn wir auch sehen bei dem Deal zwischen Gott und Satan, sehen wir, dass Satan nichts tun kann, wo Gott nicht zulässt. Ich glaube, über das habe ich vor einer Woche oder zwei Wochen schon geredet. Jahwe, der Gott Israels, der ist der Herr über die ganze Welt. Und der Herr weiß ganz genau, was er seinen Nachfolgern zumuten kann. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu. Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Und die Geschichte vom Hiob, das ist eine Durchhaltegeschichte. Und ich sage nochmal, der Hiob hat kein Fenster in den Himmel, keine unsichtbare Welt. Der musste sich darauf verlassen, dass der Gott treu ist. Alles, was uns auch Bösen begegnet, hat am Thron Gottes müssen vorbei. In unserer Geschichte führt der Satan eine gewaltige Breitseite auf den Hiob ab. Er greift ihn im Besitz, in seiner Familie und in seiner Gesundheit an. Und zwar frontal. Brutal. Üblicherweise betreibt der Satan über jeden Menschen so eine SWOT-Analyse, also Stärke, Schwäche, Chancen, Möglichkeiten und so. Und Schwächen. Und betreibt eine Strategie, um den Menschen Fall zu Fall zu bringen. Oft greift er nämlich an dem Punkt an, wo wir am schwächsten sind. Oder er greift das schwächste Glied in der Familie an und so weiter. Das ist eben Versuchung. Dort, wo wir vielleicht Versuchung am meisten anfällig sind. Und ganz schlimm finde ich, und das ist sehr bezeichnend, und da können wir ganz, ganz viel daraus lernen für unser eigenes Leben. Satan unterstellt dem Hiob falsche Motiv. Der sagt, der glaubt doch nur, weil es dem so gut geht. Nur darum ist der Gott treu. Nur darum führt er so ein rechtschaffenes Leben. Weil es ihm so gut geht. Hey, ist das nicht oft? Warum glauben wir? Welche Rolle spielt Gott in unserem Leben? Ist es nicht oft auch so, wie wir denken, ja, dann geht es uns vielleicht noch ein bisschen besser und der kann uns ein bisschen Schaden fernhalten und so weiter? Ich glaube, wenn unsere Motive sind für unseren Glauben, wir brauchen Gott, dass es uns ein bisschen besser geht, dann sind wir extrem anfällig. Dann werden wir extrem, dann sind wir ein gefundenes Fressen von Satan. Das verhebt nicht. In der Krise verhebt es nicht mehr. Das ist kein Krisenmodell. Das ist nur ein Modell für die guten Zeiten. Sollte er recht haben, dann hat er hier keine guten Aussichten. Grundhaltung, dass es Gottes Aufgabe ist, unser Licht das Leben zu machen, macht uns anfällig und zum gefundenen Fressen für den Versucher. Hey, das ist so wichtig. Grundhaltung, dass es Gottes Aufgabe ist, mir ein Licht das Leben zu machen, macht mich extrem anfällig. Und zum gefundenen Fressen für den Versucher. Das sind so, ich habe jetzt darüber geredet, was sind so Satans Möglichkeiten, oder? Der hat einen Spielraum, der aber eingeschränkt ist. Und dann jetzt möchte ich über menschliche Reaktionen. Wie können wir Menschen reagieren? Wie reagieren die Menschen auf solche Angriffe? Das ist hochspannend. Wie würdest du reagieren? Würdest du an der Frage, warum Gott das zulässt, zerbrechen? In so einer Situation? Das ist die Frage, die dann aufkommt. Warum lässt Gott das zu, oder? Und es ist ja richtig, Gott hat es zulassen. Es ist ja richtig. Solche Krisenzeiten haben das Potenzial, um uns bitter oder better zu machen. Auf Deutsch verbittert oder besser. Es gibt zwei Wege. Entweder wir verbittert, wenn wir so prüfen, durch die schweren, schwierigen Leidenszeiten oder besser. Frau vom Hiob erträgt den Anblick, das Elend nicht und spricht aus, was viele denken. Willst du etwa immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Sagt Frau. Damit hat Satan sein Ziel erreicht. Autonom. Aber mit deren Aussage macht sie sich zur Komplizin von der Sterbehilfe. Allerdings mit Palliativcare verbunden. Im hebräischen Text heißt es nämlich nicht, sag dich von Gott los. Oder wie es auch übersetzt wird im Luther, verfluche Gott und stirb. Es steht nämlich, segne Gott und stirb. Segne Gott. Aber der Witz ist der, dass die Juden ja nie geschrieben hätten, verfluche Gott, weil sie den Namen nicht haben wollen diffamieren, in den Dreck ziehen. Und darum hat sie manchmal das Gegenteil geschrieben. Aber vielleicht hat sie das ja auch gemeint. Mach dein Leben mit Gott in Ordnung und gang. Palliativ Care, also mit Seelsorge. Mach sauber einen Tisch mit Gott und gang. Manchmal sind solche tragische Geschichten für die Angehörigen schwerer durchstehbar als für die direkt Betroffenen. Das müssen wir wissen. Das müssen wir wissen in der Begleitung. Wenn wir auf unserem Zettel zum Beispiel schreiben, der alles krank ist und so weiter, schreiben wir immer nur die Betroffenen an. Aber oft ist es für die Angehörigen viel schwieriger. Und da finde ich extrem wichtig, dass man die Angehörigen nicht vergessen, wenn Menschen durch schwere Zeiten gehen. Zudem hatte Hiob 3 Freunde gehabt. Über die heißt es, doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Hat ihr mitgelitten. Laut klagend zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie 7 Tage und Nächte lang. 7 Tage und Nächte, das ist eine Woche. Bei Hiob auf dem Boden, keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. So vorbildlich. Einfach da sind ausgehalten. Und es gibt Situationen in unserem Leben, wo man angesichts des Leids, das uns begegnet, wo jedes Wort irgendwo falsch wäre. Wo es einfach kein Wort gibt. Und da haben die gecheckt. Wo sie dann aber ihre, nach 7 Tagen, nach einer Woche ihre Münder geöffnet haben, sind die typisch menschlichen Floskeln rausgekommen. Es muss einen Grund geben für dein Elend. Wen hast du versagt? Oder liegt es an der Schuld von deinen Vorfahren? Einer hat gemeint, ich glaube, es war der Elihu. Kommt schon gut. Das sagen wir doch auch so gern. Kommt schon gut. Wenn wir nicht wissen, was sagen und es fast nicht aushalten, um jemanden zu begleiten, sagen wir, kommt schon gut. Und hat ihm empfohlen, einfach zu warten, bis alles wieder gut ist. Das sind so die menschlichen Reaktionen und das ist, ich werde da niemandem Vorwurf machen. Ich glaube, wir können einfach lernen aus dem. Ich würde es genau gleich machen vermutlich oder ähnlich. Ich würde nicht 7 Tage schweigen. Aber was sagt der Hiob? Und auf das müssen wir extrem gut schauen, weil ich glaube, der Hiob hilft uns, wenn wir verstehen, warum der Hiob standhalten konnte, der hilft uns selber in einer schwierigen Zeit im Leben standzuhalten. Der Hiob sagt, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Das ist Recycling nach Genesis. Nach dem 1. Mose. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder genommen. Er hat nicht einmal recht gehabt. Es ist nicht der Herr, der es geschaut hat, es ist der Teufel, aber er hat so gesagt. Gelobt sei der Name des Herrn. Damit schlägt er dem Widersacher die Tür vor der Nase zu. Weil er ja eigentlich Ausdruck bin. Nein! Ich glaube nicht nur, weil es mir einfach gut geht, sondern mit meinem nackten Leben glaube ich. Und wenn ich nur nackt da stehe und nichts habe, den Gott, den lobe ich. Ich lobe den Gott nicht wegen dem Besitz oder nicht wegen meiner Gesundheit. Ich lobe den Gott, weil er Gott ist, hat er damit gesagt. Der Hiob weiss, dass er kein Anrecht auf irgendetwas hat. Sein Lob zu Gott gilt die guten und schlechten Tage genau gleichig. Nicht der Segen vom Hiob steht im Zentrum, sondern Gott. Ich behaupte nochmal, dass in meinem Leben, ich glaube, dass in meinem Leben oft mein Ego im Zentrum steht und Gott muss meinem Ego dienen. Das Ziel wäre, dass Gott im Zentrum ist und wir dienen Gott. Und dann werden wir unantastbar, unverwundbar für den Teufel. Ich glaube, darüber müssen wir mal nachdenken. Oft ist es so, wenn wir in eine Krise hineingeraten, dann entfernen wir uns aus der Gemeinschaft als ersten Schritt und stellen oft die existenziellen Fragen. Gibt es den Gott überhaupt? Meint der Gott überhaupt gut mit mir? Wenn die Fragen immer drauf kommen, die existenziellen Fragen, dann steht unser Glaube auf dem falschen Fundament. Punkt. Hat er gesagt, bewahre mich vor dem primitiven Glauben, es müsse im Leben immer alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Niederlagen, Misserfolge und Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Ich hätte es auch lieber anders. Ehrlich, das schießt mich an. Aber es ist so auf dieser Welt. Solange Satan Spielraum hat, ist es so. Und wir können nicht die Umstände, wir können nicht die Faktoren, wir können ändern, sondern wir müssen schauen, wie stehen wir da drin. Durch schwere Zeiten will Gott uns besser machen, better. Sie tragen das Potenzial in sich, unsere Motive zu läutern und Gott mehr, um seinetwegen zu lieben. Die Identität vom Hiob ist nicht in seiner Gesundheit oder seinem Besitz gelegen. Seine Identität ist in Jesus gelegen, in seinem Vater, Yahweh. Im Sterbehilfevorschlag von seiner Frau entgegnet er, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Da spricht er uns doch aus dem Mund. Das sagen wir doch, das ist doch bei uns oft der Fall, oder? Wenn es uns gut geht, dann denken wir in keinem Gedanken an Gott. Das ist ein selbstverständlicher, das ist ein Normalzustand. Frage nach Gott und erst, wenn es uns schlecht geht. Wo bist jetzt du? Warum lässt du das zu? Und der Hiob sagt, nein. Wir nehmen das Gute aus Gottes Hand und das Schlechte auch, obwohl es nicht einmal aus Gottes Hand kommt, aber hat es zulassen, wenn wir zugeben. Gott nimmt die Rolle als unsere Versicherung bzw. als unseren Schadensbegrenzer nicht an. Als Quintessenz steht, trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges. Ich kann nur staunen. Der Hiob ist nicht bitter geworden, er ist besser geworden. Eindrücklich ist, dass der Hiob in der Tiefe von seinem Leid 58 Mal, wir sind beim Thema Gebet, gell? 58 Mal seinen Gott persönlich angesprochen hat. 58 Mal persönlich angesprochen, er betet. Der hat mit Gott gehandelt, der hat mit Gott geklagt. Aber immer zu Gott. Seine Freunde, die er hatte, die haben nur über Gott geredet. Das ist auch so eine Gefahr, wenn es schlecht geht, wir reden nicht mehr mit Gott, sondern nur über Gott. Wir fangen an zu philosophieren. Über Gott. Woher kommt das Böse? Warum lässt Gott all die Fragen? Der Hiob hat es anders gemacht, er hat mit Gott geredet. Und dann hat er gesagt, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Possessivpronomen. Besitzanzeigendes. Mein Erlöser. Identität. Kind Gottes. Er hat gewusst, wer er ist. Er ist nicht der, der auf der Farbesliste zu oberst steht. Das ist nicht seine Identität. Seine Identität ist mein Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hat er gesagt. Und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Er hat auch nicht gefragt, woher kommt das Böse, sondern er hat gesagt, am Schluss wird der Erlöser das letzte Wort haben. Das ist entscheidend. Unverrückbar. Das Gebet, erlöse uns von dem Bösen, macht nur Sinn, wenn wir die gleiche Gewissheit wie der Hiob bei uns trägt. Erlöser. Da kommt sofort das gleiche Wort. In allem Leid ist der Hiob von der Sehnsucht beseelt gewesen, den Gott zu sehen. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Einmal. Ich werde ihn sehen. Zweimal. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken. Dreimal. Ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir, um den Gott zu sehen. Diese Sehnsucht und die Blickrichtung hat der Hiob davor bewahrt, sich um sich selber zu drehen und im Selbstmitleid zu versinken. Das sind die menschlichen Reaktionen. Und jetzt noch Gottes Möglichkeiten. Der Augustinus sagt, Gott kann das Böse nur zulassen, um noch Besseres daraus zu machen. Aber da musst du zuerst glauben. Da, wenn du dann mit dem Tonscherbe in der Esche sitzt, wird es schwierig. Aber ist es so? Gott besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit, aus Mist Dünger zu machen. Aus Scherben eine neue Vase. Er ist der Sieger über alles. Böse. Und lässt den Satan ins Leere laufen. Genau das hat der Hiob erfahren. Durch die unsäglich schwere Zeit ist sein Glaube auf ein höheres Niveau gehoben worden. Seine Sehnsucht ist in Erfüllung gegangen. Dreimal. Ich will Gott sehen. Ganz am Schluss im letzten Kapitel, Hiob 42, Vers 5 steht, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Der hat es erlebt. Der hat Gott gesehen. Aber nicht, wo er am reichsten war, sondern dort, wo es im Elend gegangen ist. Diese Erfahrung hat ihn für alle Entbehrungen und Schwierigkeiten entschädigt. Der Hiob ist der Beleg für das, was Jesus ein paar Jahrhunderte später sagen sollte. Und zwar in der sogenannten Seligpreisungen. Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Auch in Sachen Besitz und Familie ist der Hiob gewaltig gesegnet worden und beschenkt worden. So steht, so segnete der Herr Hiobs weitere Lebenszeit noch viel mehr als sein vorheriges Leben. Denn jetzt besaß er 14.000 Schafe, vorher 7.000. 6.000 Kamele, vorher 3.000. 1.000 Ochsengespanne, vorher 500. Und 1.000 Eselinnen, vorher 500. Außerdem bekam er 7 Söhne und 3 Töchter. Die Viehherde hat sich verdoppelt und die Kinder sind anzahlmäßig 1:1 ersetzt worden. Sind aber vermutlich viel schöner gewesen als die vorherigen. Weil es steht, im ganzen Land fand man keine so schönen Frauen wie die Töchter von Hiob. Halleluja. Er ist nicht nur der Reichste in der Farbliste, sondern ist auch bei der Miss Osten-Wahl sind sie zoberst gewesen. Der Hiob hat noch 140 Jahre gelebt und ist dann nach einem langen und erfüllten Leben gestorben. Ja, das ist eine durchhaltende Geschichte. Ja, Satan ist eine Person, die eine grosse Schleimspur auf dieser Welt hinterlässt. Er befindet sich aber nicht in einem Kampf mit Gott. Der Sieg ist längst vollbracht. Der Totematsch steht schon. Bevor das Spiel angefangen hat, ist im Totematsch schon gestanden. Sieg. Auch den Menschen, die durch Jesus Christus Gott als ihrem Vater anreden dürfen, ist der Sieg gewiss. Es steht im 1. Johannes 4, Vers 4, da wird es nochmal zusammengefasst. Ihr aber gehört zu Gott. Alle, die dürfen, können sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Ausgehend von dem Sieg können wir standhaft und furchtlos durch schwere Zeiten gehen. Und dabei erfahren, dass die Reife von unserem Glauben zunimmt und wir gewaltig gesegnet werden. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du die Erfahrung kannst machen. Gerade denen Leuten, die vielleicht durch schwere Zeiten gehen im Moment. Gehen wir davon aus, es sind immer ein grosser Teil, der durch eine schwere Zeit geht. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass wir dem festhalten dürfen, dass wir auf dem Boden von dem Sieg dürfen, auf dem Boden dürfen stehen. dass nicht die existenzielle Frage im Vordergrund kommt. Hallo Gott, warum lässt du dich, lebst du überhaupt? Sondern weiss, das letzte Wort, der wird das letzte Wort auf dieser Welt. Und ich gehe da durch. Ich bin bereit, weil mein Erlöser lebt. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass nichts Zufall ist, was auf dieser Welt passiert. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du mit uns durchgehst und dass du den Überblick hast, auch wenn wir manchmal den Durchblick nicht haben, dürfen wir wissen, es ist klar, du bist Sieger. Es ist klar, es mündet letztlich alles in Sieg von dir und wir dürfen dabei sein, wenn wir an dir festhalten. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und ich bitte dich im Namen Jesu, Vater im Himmel, für die Menschen, die es schwer haben im Moment, erlöse sie von dem Bösen. Hilf du, dass wir ihnen beistehen können. Und vielleicht auch den Angehörigen. Danke vielmals dafür, Herr. Amen.